Das Quadriga-Konzert war das mit dem Volkslied The Greenland Whale Fishery, hier bearbeitet vom Cellisten Nikolaus Neverkla und gespielt auf alten Instrumenten. Ja, die Walfischerei, vor allem damals sozusagen auch mit alten Instrumenten, die war ein hartes Geschäft, aber ja vor allem für die Wale, die im wahrsten Sinne des Wortes fette Beute waren und eine der wenigen Sachen, mit denen man vor Erfindung des Tourismus an nordischen Küsten Geld verdienen konnte. Das Einhorn ist auch eigentlich ein Wal, ein Narwal mit einem hübschen Horn vorne dran. Und auch wenn unsere Sendung nicht zu fassen das Einhorn heißt, dieses Einhorn lässt sich fassen. Und das war gar nicht gut für den Narwal, der gejagt wurde, um sein Horn zu verkaufen. Matthias Glaubrecht ist Zoologe und baut gerade in Hamburg das Evolutioneum auf, das neue Museum für Naturkunde, dessen Direktor er ist. Guten Morgen, Herr Glaubrecht.
Einen schönen guten Morgen.
Im Mittelalter hat man die Narwalhörner ja wirklich für die von Einhörnern gehalten. Heute wissen wir, das ist eigentlich ein Zahn und Zauberkraft steckt auch nicht drin. Man kann aber immer noch sagen, der Narwal ist ein sehr besonderes Tier, nicht nur wegen seines auffälligen Spieß.
Also die Narwale waren nicht nur im Mittelalter von Mythen umrankt, sondern sie sind auch heute noch Tiere, die sich eigentlich der wissenschaftlichen Untersuchung entziehen, und zwar durch ihren besonderen Lebensraum. Sie sind die am nördlichsten verbreiteten größeren Säugetiere, leben also zirkumpolar am Nordpol und da sogar nicht nur an der Packeisgrenze, sondern sind die Tiere, die sogar unter das Packeis schwimmen, und insofern verstecken sie sich sozusagen vor der menschlichen Zudringlichkeit. Natürlich wurden sie immer bejagt, heute sind sie geschützt, aber wir setzen ihnen natürlich auf andere Art und Weise im Norden zu.
Das heißt, man muss sich das ursprünglich eigentlich so vorstellen, dass die Menschen eher Narwalzähne hatten oder Einhörner, je nachdem wie man will, aber das Tier dazu noch gar nicht kannten.
Ja, und wenn man diesen Zahn, der so 2-3 Meter lang ist, sieht, der ist so gedrechselt, gegen den Uhrzeigersinn aufgewunden, sieht wirklich wie so eine lange Lanze aus. Und wenn man die Tiere dazu nicht kennt, dann ist es eigentlich überhaupt gar nicht verwunderlich, dass man sich da alles Mögliche zusammenreimt. Und als man sie dann entdeckt hat, das waren sicherlich die ersten Seefahrer, Wikinger, die immer weiter nach Norden in den Sommermonaten vorgestoßen sind. Und als die dann diese Tiere zum ersten Mal gesehen haben, muss die das schon sehr verblüfft haben. Wenn die ihre Köpfe so über die Wasseroberfläche rausstrecken, dann sieht man bei den Männchen eben diesen einen Zahn. Und dann kann das leicht so aussehen, als ob da so marine Florettkämpfer unterwegs sind. Und das wird die schon sehr verblüfft haben. Und sie haben eine ganze Reihe von verblüffenden Eigenschaften eben.
Ja, Florett kämpfen die nicht mit ihren Zähnen, aber was machen sie denn eigentlich damit?
Ja, tatsächlich war das lange umstritten, und das auffällige Muster ist natürlich, was man jetzt erkannt hat, dieses Horn ist eben tatsächlich ein Zahn, und zwar ein Eckzahn, der meistens auf der linken Seite bei den Narwalmännchen und wie gesagt hauptsächlich bei den Männchen treibt dann durch den Oberkiefer, durch die Oberlippe nach draußen und wird dann also nochmal so 2/3 der Körperlänge des Tieres. Die sind so bis zu 4-5 Meter lang und dann haben die dann nochmal so 2-3 Meter diesen Zahn dran. Und da war eben sehr lange wirklich umstritten, was machen die damit? Und so eine Idee ist, haben die da vielleicht ihre Beute damit aufgespießt? Das funktioniert nicht, weil dann kriegt man sie da von diesem Spieß natürlich nicht wieder.
Muss man mit Partnerarbeit arbeiten.
Ja, genau, das wäre so, ne? Und das Erstaunliche ist, es haben auch nur die Männchen, weitestgehend die Männchen. Es gibt einen geringen Anteil, ungefähr so ein Sechstel, wie wir heute wissen, der Narwalpopulation. Da haben auch die Weibchen Zähne. Aber es ist eben ein Merkmal der Männchen. Und immer wenn Männchen was haben, was die Weibchen nicht haben, dann sind Biologen heute sofort versucht, daran zu denken, dass das etwas mit Konkurrenzkämpfen unter den Männchen zu tun hat und oder, das liest sich gar nicht aus, es geht um die Weibchen. Es könnte eben also auch sein, dass die Weibchen die Männchen wählen, die da diese prächtigsten Lanzen haben. Und dann gab es, weil es ja Zähne sind, auch tatsächlich Forscher, die das genauer untersucht haben und festgestellt, das ist ein Zahn, der ist auch empfindlich, der hat wahnsinnig viele chemosensorische Organe vorne. Und deswegen geht man davon aus, dass der damit also auch die Wassertemperatur, den Salzgehalt des Meereswasser messen kann und dass sie damit also Nahrungssuche betreiben. Und das kann man sich sehr, sehr gut vorstellen. Davon würden auch wieder die Weibchen profitieren, weil die in Herden unterwegs sind. Reichen also ein paar Männchen, die dann zum Beispiel Krebse oder die Flundern, die da unter dem Sand liegen. Und damit kann man so einen Zahn eigentlich ganz gut einsetzen. Aber der Hauptgrund dürfte eben sein, dass die Männchen das in der Auseinandersetzung um Weibchen verwenden. Die spießen sich aber nicht auf. Das ist das ein Einzige, was sie damit nicht machen, sondern tatsächlich scheinen die so in Florettkampf-ähnlichen Auseinandersetzungen so gegeneinander ins Feld zu führen. Und manchmal reicht es vielleicht einfach mit einem großen Zahn daherzukommen und dann zu behaupten, meiner ist länger, und dann finden die Weibchen das toll und die mit dem kürzeren Zahn, die ziehen dann von dann.
Wäre ja ein vergleichsweise typischer Vorgang in der Natur, dass man mit irgendwelchen Ausstaffierungen des Körpers für mehr Attraktivität sorgt. Am Ende, wahrscheinlich kann man auch sagen, hat vielleicht mehreres damit zu tun. Also auch chemosensorisch könnte das ja funktionieren. Da müssen wir uns allerdings fragen, warum haben die Weibchen das nicht? Ne? Gut, wenn sie in der Gruppe sind, brauchen sie es vielleicht auch nicht.
Ja, und tatsächlich gibt es das bei den Weibchen eben gelegentlich mal. Und genauso kann man sich das vorstellen. In der Evolution ist das selten so eine Einbahnstraße, dass man das nur für das eine macht. Man kann sich sehr gut vorstellen, dass ein Zahn eben verlängert wurde, dass man damit Beute aufspüren kann, dass das ein Vorteil ist. Und wenn dann die Weibchen noch auf sowas stehen, auf so einen steilen Zahn, und man den auch noch verwenden kann, um sie gegen andere Männchen ins Feld zu führen, dann ist das also so ein Lawineneffekt in der Evolution. Wer denn den längsten hat, der wird mit reichem Nachwuchs gesegnet, und dann wiederum finden das wieder die Weibchen attraktiver. Es fällt eben auf, dass die Weibchen keinen haben, nur ganz ausnahmsweise, und das ist eben das Besondere unserer, und wir haben sie deswegen auch die Mona Lisa Hamburgs genannt. Wir haben in Hamburg am Zoologischen Museum tatsächlich einen doppelzähnigen Schädel, also der hat nicht nur das linke, sondern auch den rechten Zahn verlängert. Und wir wissen aus einer historischen Flugblattbeschreibung, das waren die damaligen Tageszeitungen, immerhin von 1684, dass in der Nähe von Spitzbergen ein Weibchen da gefangen worden ist, das diesen Schädel hatte mit den doppelten Zähnen. Und wir wissen, dass es ein Weibchen war, weil das Flugblatt nicht nur davon berichtet, sondern auch ein Fötus abbildet. Und jetzt versuchen wir mit Hilfe von modernen molekulargenetischen Proben, die man aus den Knochen, aus dem Zahn nehmen kann, herauszufinden, ob es wirklich ein Weibchen war.
Das wäre ja was, was der heutigen Wissenschaft wahrscheinlich auch nützt, denn Sie haben ja vorhin gesagt, so ganz so viel weiß man über die Narwale gar nicht, weil die sehr zurückgezogen unterm Packeis leben. Da kommt man schwierig ran.
Ja, und in Dänemark gibt es Kollegen, die sich mit diesem Narwal, der kommt im westlichen und östlichen Meeren von Grönland vor, das sind die dänischen Kollegen gerade dran, und die untersuchen tatsächlich anhand von Isotopen, also von Elementen, die in den Knochen und Zehen abgelagert werden, und diese Signatur der Elemente, die ist je nachdem, in welcher Meeresregion ich gelebt habe, mich ernährt habe, unterschiedlich. Das kennen wir auch von uns. Wir können an Haaren feststellen, wo jemand die letzten Jahre gelebt hat, in welcher Weltregion. Und so kann man auch feststellen, welche Population gibt es und gibt es zum Beispiel einen genetischen Austausch. Und all solche Untersuchungen machen wir heute, weil wir über diese Tiere mehr erfahren wollen. Es ist sehr schwer, eben unter dem Packeis oder im Packeis die Tiere zu zählen. Und deswegen sind wir so ein bisschen auf einem Auge blind und wissen nicht so recht, wie geht's den Tieren da oben. Wir wollen das aber wissen, weil wir ja viele dieser Arten unbedingt erhalten wollen.
Ja, und der Klimawandel ist wahrscheinlich gerade in der Region, ich glaube, der Narwal braucht sehr kaltes Wasser oder mag es jedenfalls sehr gerne, im Gange. Da gibt es auch eine große Gefahr für die Narwale.
Ja, und das ist natürlich nachher das ähnliche Problem, was auch Pflanzen haben, die gerne die kälteren Klimate in den Höhenlagen von Bergen besiedeln, in der Gletscherregion. Da sagen die amerikanischen Kollegen, nowhere to go. Irgendwann kann man nicht mehr weiter nach oben, und man kann auch als Narwal irgendwann nicht mehr in die noch kälteren oder kalt gebliebenen Gewässer ausweichen, weil wir ja inzwischen wissen, dass gerade die polaren Gewässer durch erhöhte Sonneneinstrahlung, durch Temperaturerhöhung sehr viel wärmer werden. Wir sehen kontinuierlich seit vielen Jahrzehnten einen Rückgang der Meereisbedeckung in den Sommermonaten. Das setzt natürlich auch dann den Narwalen zu. Und wenn es eben sehr viel wärmer wird, dann wird es für die Tiere immer enger, buchstäblich.
Das Horn bzw. der Zahn des Narwals, der hat früher die Leute interessiert. Es gibt eine ganze Reihe von Einhorn-Apotheken noch heute, weil da ursprünglich mal Narwal verkauft worden ist oder Narwal-Zähne. Was hat man denn damit gemacht?
Also wir haben ja bei tierischen Produkten immer so das Gefühl, wenn wir das nehmen, dann könnte uns das helfen. Es ist ja verrückt, dass wir zum Beispiel dem Nashorn zusetzen, weil wir denken, wenn wir das Horn des Nashorns im Cocktail trinken, dann ist das also so eine Art Aphrodisiakum. Das ist natürlich Unfug, dann könnten wir auch unsere Fußnägel oder Zehennägel in so ein Cocktailglas zerreiben. Das ist dieselbe Substanz, Keratin. Und trotzdem hält es sich und sorgt dafür, dass wir diese Tiere ausrotten. Und bei dem Narwal, da kannte man die Tiere ja nicht. Und man hat aber gedacht, was muss das für ein Tier sein, das diese ganz wunderbare, mysteriöse Struktur hervorbringt. Und hat dann natürlich auch gerade im Mittelalter, während zum Beispiel dieser ungeheuer gravierenden Seuchenzüge im 13. und dann vor allen Dingen im 14. Jahrhundert, also 1350, war ja die Hälfte der europäischen Bevölkerung davon betroffen, dass sie an der Pest gestorben ist. Und wenn jeder Zweite stirbt, dann glaubt man an alles. Und dann hat man eben auch bei diesem mysteriösen Narwal das für teures Geld verkauft und hat gehofft, dass man damit die Pest heilen könnte. Und je mehr Leute daran geglaubt haben, desto höher stiegen die Preise. Und da das etwas Seltenes war, hat man da also sehr viel Geld dafür bezahlt, in der Hoffnung, es könnte helfen, tut aber nichts.
Das Einhorn ist eigentlich ein Narwalhorn und es hilft auch nicht gegen Krankheiten, sondern allenfalls, um bei Narwalweibchen etwas attraktiver zu werden. Der Zoologe und Leiter des Evolutioniums in Hamburg, Matthias Glaubrecht, hat uns davon erzählt in der SWR-Kultur-Matinee. Vielen Dank, Herr Glaubrecht.
Sehr gern.